Und jetzt nimmst du in deinen Gedanken die zwei wertvollsten Dinge, ich meine materiell wertvollsten Dinge, die du hast. Ich weiß nicht, ein Auto oder irgendein Erbstück. Setz das in diese Halle. Es hat wahrscheinlich immer noch viel Platz. Füge noch deine zwei liebsten Dinge dazu. Wertvoll und lieb muss ja nicht unbedingt dasselbe sein. Die zwei liebsten Dinge, die du besitzt. Schwierig, ich weiß. Jetzt noch ein Tisch und auf diesem Tisch zwei Gegenstände, die irgendwie für das stehen, was du am liebsten machst. Wenn du mal Freizeit hast oder Ferien oder machen würdest. Hast du dieses Bild vor Augen? Dann mache bitte kurz ein Gedankenfoto, denn ich komme darauf zurück. Ja, wir Brillenträger, wir haben viele Nachteile. Ich sehe euch nämlich jetzt nicht. Die Brille beschlägt, sie zerkratzt, sie geht verloren. Wer Jesus nachfolgt und ein Brillenträger ist, hat dieselben Nachteile, aber ein Vorteil. Ein riesiger Vorteil. Also allen Brillenträger, das ist deine Botschaft heute. Ein wertvoller Vorteil. Der Brillenträger, er weiß, und zwar nicht nur theoretisch, sondern er weiß aus tagtäglicher Erfahrung, wenn ich scharf sehen will, brauche ich meine Brille. Und damit ihr das bis hinten seht, setze ich eine bisschen markantere auf. Mal schauen, ob ich das durchhalte, diesen Gottesdienst. Wir Menschen, ob Brillenträger oder nicht, wir nehmen die geistliche Realität ja nur ganz verschwommen wahr. Ich spreche nicht vom Sichtbaren, sondern von der geistlichen Realität. Und die geistliche Realität ist nichts Nebensächliches. Sie ist sehr entscheidend. Sie zeigt uns beispielsweise, dass es Gott gibt. Dass Gott wirkt. Dass wir vor Gott stehen, vor ihm verantwortlich sind. Dass er uns eines Tages zur Rechenschaft ziehen wird. Das erkennen wir nur in der geistlichen Realität. Sie zeigt uns die schreckliche Realität der Sünde, unseres Egoismus. Sie zeigt uns, dass es ein Gericht gibt, dass es Verdammnis gibt. Aber sie zeigt uns, Gott sei Dank auch, dass Gott uns liebt. Sie offenbart, dass da eine offene Tür ist, eine Tür, die Jesus geöffnet hat zu unserem Vater im Himmel, das Geschenk der Erlösung und so weiter und so fort. Die geistliche Realität, ich würde sagen, ist eigentlich noch wichtiger als das Sichtbare, was wir so täglich vor Augen haben. Und als Brillenträger weiß ich, um das zu sehen, die normale Realität zu sehen, brauche ich meine Brille. Und um die geistliche Realität zu sehen, brauche ich auch ein Hilfsmittel. Es ist die Bibel, das wissen wir. Es ist die Bibel, die uns die geistliche Realität offenbart. Und ich möchte einmal mehr sagen, wenn wir unsere Zeit mit Gott haben, wenn wir beten, Bibel lesen, hier in einen Gottesdienst kommen, dann wollen wir doch auf die geistliche Realität ausgerichtet sein. Dann wollen wir vor Augen haben, ich brauche Hilfe, dass ich sehen kann, worauf es eigentlich ankommt. Und so möchte ich gerne den Bibeltext lesen und wir werden sofort merken, da ist eine ganz andere Realität beschrieben, als wir mit natürlichen Sinnen und Augen wahrnehmen können. Psalm 24, ein Psalm von David. Psalm 24. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten, die keine falschen Eide schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore, ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore, ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Psalm 24, 1 bis 10. Hast du dein Bild noch vor Augen, deine Lagerhalle mit deinen wertvollsten Gegenständen? Wie sieht diese Halle aus, wenn wir eintreten mit der geistlichen Sicht? Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen, sie alle sind sein. Du trittst in deine Halle und was für ein verwirrender Anblick. Sie ist ja komplett leer. Da ist gar nichts drin. Mein ganzer Besitz, alles, was mir lieb ist, sogar meine Gesundheit, mein Leben, gehört gar nicht mir. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die ganze Welt und sogar die Menschen sind sein. Und dann, ja, gleich die Begründung. Denn er, dieser Gott, er hat ja die Welt gemacht. Als Schöpfer ist er der Besitzer. Es gibt weder Materie und schon gar nicht Leben, das nicht unser Gott ins Dasein gerufen hätte. Das ist ja nachvollziehbar, ist eine gute Begründung, die der Psalmist hier anfügt. Ich meine, bereits meine kleinste Tochter mit 4 Jahren weiß, wenn sie das Lego-Haus gebaut hat, kann nicht einfach ein Geschwister kommen und sagen, gib das her, ich will damit spielen. Sondern sie wird sagen, das habe ich gebaut. Du kannst mich fragen, aber du darfst das nicht einfach nehmen. Problem ist dann nur, wenn die Lego-Steine, die sie verwendet hat, dem Geschwister, aber das lassen wir jetzt. Nachvollziehbar. Sehen wir, wie wichtig diese Brille ist, die geistliche Realität wahrzunehmen, wenn wir diese zwei Bilder nebeneinander halten. Mein Besitz, wunderbar gefüllt, und dann mit geistlicher Realität betrachtet, da brauchst du kein, finde den Unterschied. Der Unterschied ist offensichtlich, leer. Achte doch mal darauf, wie die Bibel anfängt. Gott, der die Welt schafft, auch den Menschen bildet und den Menschen in diesen wunderbaren Garten setzt und er sagt nicht, hier schau, das alles gehört dir. Hast du schon mal darauf geachtet, was da steht? Gott nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Zur Verwaltung anvertraut. Der Mensch ist nicht Besitzer, er ist Pächter. Darum ist deine Halle leer. Das, was ich erwarten würde, steht in der Halle Gottes nebenan. Es gehört ihm. Und vielleicht ist lediglich ein kleines Etikett irgendwo angebracht, zur Zeit Lukas Zaug zum Gebrauch anvertraut. Das ist die geistliche Realität. Jetzt könnten wir natürlich darüber nachdenken, wie wir als Pächter mit diesen anvertrauten Gütern Gottes umgehen sollen. Aber das hat David, als er diesen Psalm schreibt, gar nicht so sehr im Blick. Er ist so gepackt von der Erhabenheit Gottes. Was muss das für ein Gott sein? Wie groß, wie erhaben, wie mächtig, dass ihm alles gehört. David war ja König. Er wusste, was es heißt, vieles zu besitzen. Er konnte schon in einer anderen Liga mitdenken, als wir das vielleicht tun. Ihn bewegte diese Frage: Was sagt das über Gott aus, wenn ihm alles gehört? Wie winzig klein werde ich vor diesem Gott? Wie armselig stehe ich da? Wie stehen wir vor Gott, wenn ihm alles gehört? Mit komplett leeren Händen. Ja, wenn wir die Brille abnehmen, haben wir manchmal das Gefühl, ja, was ich jetzt alles wieder für Gott gemacht habe, sich für ihn geleistet oder meinetwegen erlitten habe. Wir kommen uns irgendwie großzügig vor. So, ja, was ich alles von meiner Kraft und Zeit, die ja so knapp und wertvoll ist, wieder investiert habe. Habe etwas von meinem Geld weitergegeben. Ich habe meine Neigungen gezügelt, um doch mich an das zu halten, was Gott wichtig ist. Ich habe mir Mühe gegeben, seine Gebote zu halten. So mögen wir denken. Selbstgefällig, zufrieden. Zufrieden mit mir selbst. Und wir setzen die Brille auf und merken, machen wir uns nicht etwas vor? Ist das nicht alles selbstverständlich für einen Pächter, dass er gibt, was seinem Besitzer gehört? Und dass ihm noch viel mehr gehören würde, als ich gebe? Der Mensch, ich zähle mich dazu natürlich, wir Menschen, wir neigen dazu, uns etwas einzubilden, uns zu vergleichen mit anderen und dann zu sagen, ja, ich mache doch das gut. Meine Hände sind doch nicht leer. Aber die geistliche Realität zeigt, wir stehen mit komplett leeren Händen vor Gott. Und wenn selbstgefällige Gedanken in mir aufsteigen wollen, ich muss sie konfrontieren mit der geistlichen Realität und sagen, Moment, du siehst gar nicht das Ganze. Du hast nicht den ganzen Zusammenhang vor Augen. Die Wahrheit ist, alles gehört dem Herrn. Wir stehen mit komplett leeren Händen vor dem allmächtigen Gott. Und darum ist die Frage, die David sich stellt, mehr als berechtigt: Wer darf den Berg des Herrn besteigen? Wer darf an seinem heiligen Ort stehen? Wer ist überhaupt würdig, Gott zu begegnen? Wir sind doch heute in den Gottesdienst gekommen mit dieser Sehnsucht. Wir haben ein Verlangen, Gott zu begegnen. Geht das überhaupt mit diesen leeren Händen? Vielleicht verstehen wir auch hier die Tragweite nicht ganz. Der deutsche Rapper Motrip singt: Lass die anderen sich verändern und bleib wie du bist. Es ist kühn ausgesprochen, was viele heute denken. Ich bin, wie ich bin. Und was, wenn das jemandem nicht passt, kann er sich ja anpassen. Dann passt es ihm dann. Ich bin, wie ich bin. Ich jedenfalls sehe keinen Grund, mich zu verändern. Und Gott, das ist jetzt kühn ausgesprochen, wenn du ein Problem mit mir hast, so musst du dich halt ein bisschen flexibel zeigen. Und vielleicht denken wir ab und zu, und die Gemeinde, bitteschön, könnte ja auch ein bisschen mehr Flexibilität nicht schaden. Gemeinde soll doch Menschen lieben. Setzen wir die geistliche Brille auf. Was sagt das Wort Gottes? Wer darf den Berg des Herrn besteigen? Wer an seinem heiligen Ort stehen? Wir müssen um diese geistliche Sicht ringen, um in heutiger Zeit zu verstehen, was es heißt, an heiligem Ort zu stehen. Als Gott sein Volk Israel hinausführte aus der Sklaverei in Ägypten, kamen sie in die Wüste Sinai, bis sie nach 3 Monaten vor diesem Berg Lager machten. Und Gott sagte zu Mose: Ich werde euch begegnen. Macht euch bereit. Heiligt euch. 2 Tage mussten sie sich heiligen, ganz für Gott absondern. Und dazu gehörten auch äußere Zeichen. Sie mussten sich waschen, die Kleider waschen. Und Mose musste mit allem Ernst ihnen ausrichten: Wer diesen Berg, auf den Gottes Heiligkeit dann herabkommen wird, wer diesen Berg berührt, ob Tier oder Mensch, er wird sterben. Als dann die Stiftshütte fertig war und Aaron als hoher Priester mit seinen Söhnen den Priesterdienst aufnahmen, da waren es 2 Söhnen von Aaron zu umständlich, sich genau an die Anweisungen Gottes zu halten. Sie kamen mit ihrem eigenen Feuer, dem Feuer aus dem Herd bei ihnen, wahrscheinlich so einfach so daher. Und hatten vergessen, mit was für einen heiligen Ort sie sich näherten. Und wahrscheinlich kennen wir die Geschichte. Das Feuer vom Himmel fuhr und die 2 einfach so verzerrte. Und Gott, der zu Aaron, dem Vater, spricht: Bei denen, die sich mir nahen, will ich geheiligt sein. Und beim ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Deshalb diese Frage: Wer darf diesen heiligen Ort betreten? Ich will nicht Angst predigen. Aber wir wollen immer wieder ringen um tiefe Ehrfurcht vor dem allmächtigen, heiligen Gott. Denn Gott sagt: Ich bin derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott passt sich nicht an, weil Gott ist Gott. Und der Anspruch, ich komme, wie ich bin und bleibe, wie ich bin, widerspricht allem, was Gott über seine Heiligkeit offenbart. Machen wir nicht den Fehler, jetzt das Alte Testament gegen das Neue Testament auszuspielen und zu sagen: Ja, aber im Neuen Testament ist doch alles ganz anders. Das ist nie wahr. Weil Gott derselbe bleibt, ist der Gott des Neuen Testaments derselbe wie der Gott im Alten Testament. Und es ist interessant, dass im Hebräerbrief, wo ja ganz viele Rückbezüge aufs Alte Testament sind, genau diese Situation vor dem Berg Sinai wieder aufgegriffen wird. Und jetzt halte ich fest: Nicht abgemindert, sondern zugespitzt. Dass wir im Hebräerbrief lesen, das waren ja alles nur zeichenhafte Dinge, diese Stiftshütte und dieser Opferdienst und was es da alles brauchte an Kleidung und so weiter, Waschungen, das war nur ein Schatten von der wahren Realität. Und das Neue Testament spricht tatsächlich davon, dass wir als neutestamentliche Gläubige es nicht mehr mit dem Schatten und dem Abbild zu tun haben, sondern mit dem Realen. Hebräerbrief Kapitel 12, dem echten Berg Zion, der Stadt des lebendigen Gottes. Wir sind gekommen zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen, zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alles verantworten muss. Zu den Gerechten, die bereits vollendet sind, zu deren Geist und deren Geist bei Gott ist. Ihr seid zum Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Spüren wir etwas? Sind viele Bilder drin, die ich nicht einzeln auslegen will. Aber der Gedanke ist doch offensichtlich. Was das Volk Israel lebte, das war alles Abbild. Ihr begegnet dem Realen. Wir treten ein in die volle geistliche Realität. Und so schließt dieses Kapitel mit dieser Aussage: Wir wollen darum aus Dankbarkeit, mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass Gott Freude daran hat. Denn eines dürfen wir nicht vergessen: Unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Eindrücklich. Das ist unser Gott. Die Frage ist berechtigt. Wer darf stehen an seinem heiligen Ort? Und die Antwort lautet: Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten, die keine falschen Eide schwören. Ich weiß nicht, ob du jetzt aufatmest, wenn du diese Antwort hörst. Schwören tue ich nicht, Götze habe ich keine zu Hause. Meine Hände sind sauber und mein Herz wohl auch. Es ist ja so, Reinheit, wenn es um Reinheit geht, kommt es immer auf den Zusammenhang an. Rein für welchen Zweck? Also wenn meine Kinder vor dem Essen bejahen, wir haben die Hände gewaschen, dann bin ich schon zufrieden. Ob mit Seife oder nicht. Naja, wir essen ja nicht mit den Händen in der Regel. Der Arzt, der am offenen Herzen operiert, hat womöglich schon ein ganz anderes Verständnis von Reinheit. Hoffe ich zumindest. Rein. Sind meine Hände, ist mein Herz rein? Die Frage ist, in welchem Zusammenhang, zu welchem Zweck? Welche Reinheit ist wohl gemeint? Wenn es um Menschen geht, die vor den heiligen Gott treten wollen. Hände abgeputzt, alles gut? Ich weiß nicht, ob es in diesen Talentshows, die ja da regelmäßig am Abend ausgestrahlt werden, immer noch diese Kategorie leider nein gibt. Leider nein. Da tritt einer auf, er meint, er kann singen. Und ich meine, vielleicht kann er es sogar überdurchschnittlich gut. Er hat jedenfalls überdurchschnittlich viel Mut, dass er das am Fernsehen öffentlich machen will. Sagen wir es mal so. Aber leider nein. Es wird halt dann die Sequenz gezeigt, wo Wo auch schon der nicht ganz musikalische Fernsehzuschauer merkt, leider nein. Wenn man das richtig auswählt, richtig hervorhebt, ist es einfach nur noch peinlich. Weißt du nicht auch, dass bei mir und bei dir, wenn alles Verborgene alles Gemeine, alles Unreine in unserem Leben sichtbar darläge, meinst du nicht auch, es wäre nur noch peinlich? Wir wollten vergehen, wir wollten in den Erdboden versinken. Angesichts der Heiligkeit Gottes kann es keinem von uns ernsthaft in den Sinn kommen, sich auf reine Hände, reine Herzen zu berufen. Und wenn wir genau hinschauen, merken wir, dass doch einige Dinge in unserem Leben sind, die doch einen großen Platz einnehmen. Ist das wirklich kein Götze? David schreibt: Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten, die keine falschen Eide schwören, sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, dem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels oder Gott Jakobs fragen und seine Gegenwart suchen. Wie schön, können wir sagen. Wie gut für die. Wie gerne hätte ich das auch, diesen Segen, diese Gerechtigkeit von Gott. Aber wie ganz und gar unmöglich ist es für uns, das zu erreichen. Ich glaube, wir können es nicht verstecken. Ich habe es für mich formuliert, aber gleich auch für dich. Ich bin komplett unwürdig, in die Gegenwart des allmächtigen, heiligen Gottes zu treten. Und es gibt keine Anstrengung, es gibt kein Besserungsprogramm, es gibt keine Selbstdisziplin, die ausreichen würde, um hier ernsthaft Abhilfe zu schaffen. Lass uns schnell weiterlesen. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig zum Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore, ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Die Psalmen haben deshalb so eine gewaltige Kraft, eine Wirkung auf uns, weil sie auf Bildern aufbauen. Oft sind solche Bilder ganz zentral. Der Anlass für diesen Psalm war möglicherweise, wir wissen es nicht wirklich, möglicherweise die Rückführung der Bundeslade nach Jerusalem. Es ist uns ja aus dem Leben von David berichtet, wie das ihm ein Anliegen war. Und als es zustande kam, wie er voller Freude vor dieser Lade hertanzte, diesen Umzug anführte. Aber auch diese Bundeslade, die Stiftshütte, waren nur Abbilder der himmlischen Herrlichkeit. Nimm doch mal dieses Bild auf. Mächtige Tore. Die Stadt Gottes. Die Stadt der Gegenwart Gottes. Wir können es uns nicht wirklich vorstellen. Und die Türen sind verschlossen. Die Tore, die uralten Tore sind zugesperrt. Warum? Weil niemand würdig ist, hier einzutreten. Haben es gehört? Ich nicht, du nicht, kein Mensch kann es wagen, sich diesem verzehrenden Feuer zu nähern. Und dann plötzlich dieser Ruf, ihr Tore, öffnet euch. Der König der Herrlichkeit zieht ein. Und überrascht kommt die Rückversicherung der Torwächter, wer soll denn dieser König sein? Und die triumphierende Antwort, es ist der Herr. Stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf, öffnet euch ihr Tore, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Es wäre schön, so einen epochalen Film einzuspielen. Manchmal gibt es solche Szenen, damit wir uns das noch besser vorstellen könnten. Der König der Herrlichkeit ist offensichtlich niemand anderes als Jesus Christus. Unser Psalm beschreibt prophetisch die Rückkehr des auferstandenen Jesus in den Himmel. Zu seinem Vater. Öffnet euch ihr Türen, damit Jesus Christus, der König der Herrlichkeit, einziehen kann. Denn wenn da steht, es ist der Herr stark und mächtig im Kampf, so wissen wir, dass Jesus Christus den Teufel entmachtet hat, den die Sünde besiegt hat und sogar den Tod überwunden hat. Jesus ist auferstanden. Steht von Jesus, wiederum im Hebräerbrief, er hat das große und vollkommene Heiligtum im Himmel betreten, das nicht von Menschen erbaut wurde, nicht Teil dieser Schöpfung ist, eben nicht nur ein Schatten, sondern das Wahre. Und ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste. Nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sein eigenes. Und durch das hat er uns Rettung gebracht, die für alle Zeiten gilt. Wir feiern heute das Abendmahl, um genau das auszudrücken. Es ist das Blut Jesu, welches den Sieg errungen hat. Mächtig zum Kampf. Jesus hat sich so erwiesen. Jesus Christus hat reine Hände. Er allein hat ein reines Herz bewahrt. Er ist der König der Herrlichkeit. Und wenn er erscheint, öffnen sich diese Tore weit. Wir lesen im Epheserbrief einen kurzen Einblick in die geistliche Realität. Und dort steht, Gott hat Christus von den Toten auferweckt und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Jesus Christus, eingezogen in Herrlichkeit. Jesus zieht ein und jetzt kommt das Gewaltige. Der Grund, warum wir überhaupt hier sitzen. Er zieht ein, aber nicht alleine. Gott sei Dank. Meine Hände sind nicht rein und mein Herz schon gar nicht. Aber Jesus, der König der Herrlichkeit, ist nicht um eine Antwort verlegen. Er hat verkündet, als er hier auf dieser Erde war, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, also Gott im Himmel, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Er wird nicht mehr verzerrt vom heiligen Feuer Gottes, sondern hat Leben gefunden. Und es gefällt mir so sehr, dass der Apostel Paulus schreibt, Gott sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns in seinem Triumphzug mitziehen. 2. Korinther 2,14. Triumphzug ist hier größer verstanden als das ganze Wirken Gottes in dieser Zeit. Aber im Zusammenhang von diesem Psalm, so wunderbar. Die Toren, die sich noch nie geöffnet haben, weil noch niemand würdig war, einzuziehen, öffnet sich für den König der Herrlichkeit, Jesus Christus. Er zieht ein und du darfst in seinem Gefolge sein. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Alle die, die sich von Jesus retten lassen. Alle die, die sich zu Jesus bekennen. Alle die, die sagen, Jesus, ich kann nicht einziehen. Nimm mich auf in dein Gefolge. Ist eine andere Antwort denkbar als diese hier? Meine Anbetung, mein ganzer Dank gebührt Jesus, der mich in die heilige Gegenwart Gottes hineinführt. Ich meine, ich gehöre Gott rechtmäßig, habe in den Vers 1 gesehen, weil alle Menschen Gott gehören. Aber nicht nur deshalb will ich ihm dienen, weil ich muss, sondern weil ich will. Weil mein Leben, alles, was mich ausmacht, von meinen Zielen, über mein Verhalten, Gott ehren soll. Nicht, weil ich muss, weil ich will. Denn ich weiß, meine Hände sind komplett leer und ich bin definitiv unwürdig. Aber Jesus lädt mich ein in sein Gefolge. Wollen wir nicht zu unseren Herzenstüren, befehlen, öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann? Jesus, mein Leben soll dir gehören. Das ist, was es braucht, um in diesen Triumphzug sich einreihen zu dürfen. Wir müssen zu unseren eigenen Herzenstüren sagen, öffnet euch. Wir müssen uns abhängig machen von Jesus und sagen, Jesus, vergib meine Hände, mein Herz, mein Götzendienst, du weißt, vergib. Vergib und werd zu meinem Herrn. Wir wollen unseren Herzenstüren befehlen. Öffnet euch, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Und lasst uns doch achten auf diese Beschreibung. Er ist der Herr, stark und mächtig. Mächtig zum Kampf. Allmächtig. Der König der Herrlichkeit. Ich möchte dich einladen, die nächsten paar Tage, wenn du betest. Ich finde das schön, wenn wir viel beten und wir können nicht anders, als dass wir so gewisse Wendungen halt entwickeln, die wir immer wieder sagen, das ist nicht schlecht. Aber so die nächsten paar Tage, dass wir bewusst sagen, Jesus, König der Herrlichkeit. Um uns daran zu erinnern, wer das ist. Und halten wir dieses Bild vor Augen. Die Stadt Gottes, wie sie auch immer aussehen mag, und die Türe, die sich öffnet. Und Jesus, der einzieht, und ich hinter ihm. Wunderbar. Meine Anbetung, mein Dank soll Jesus gehören. Und wir wollen in den Hauszellen darüber austauschen. Ah, das soll noch konkreter werden in meinem Leben. Und wie wäre es, wenn das Gebet unserer Gemeinde wäre? Öffnet euch, ihr Türen. Wir feiern Gottesdienst. Und wir beten, öffnet euch, ihr Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Ich weiß, dass Gott da ist. Ich weiß, dass er nicht angewiesen ist auf so ein Gebet. Aber uns selber wird dieses Gebet verändern, wenn wir erwarten, dass die Türe weit offen stehen und Jesus als herrlicher König mitten unter uns. Das ist mein großes Anliegen. Und wenn ihr draußen dann das neueste Info mitnehmt, werdet ihr lesen, dass wir eine kleine Umstellung machen wollen. Wir haben seit Jahren ein Gebet vor dem Gottesdienst. Und kaum jemand kommt. Und um es uns leichter zu machen, werden wir das Gebet künftig hier im Saal haben. Von 9 Uhr bis 9.20 Uhr. Und die wollen, die können, die hier sind, beten, dass sich die Tore öffnen und Jesus einzieht und sich offenbart im Gottesdienst, der dann bald anfangen will. Seid alle herzlich eingeladen, ab nächster Woche diese Umstellung zu machen. Muss nicht jeden Sonntag sein, aber vielleicht wachst du eines Morgens früher auf, als du eigentlich möchtest und denkst, ich könnte kommen. Ich könnte mir diese 20 Minuten nehmen. Ich könnte mithelfen zu beten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Mal schauen, was sich entwickelt. Wer darf kommen? Du darfst kommen. Du darfst kommen. Du darfst nicht vorausziehen, weil deine Hände sind so leer wie meine. Und wir alle sind unwürdig. Aber hinter Jesus her dürfen wir einziehen. Meine Anbetung, mein ganzer Dank gebührt Jesus. Können wir einen Moment aufstehen und Jesus eine Antwort geben? Ich meine Jesus, den König der Herrlichkeit. Ich möchte dich einladen, als erstes vor deinem Gott dazu zu stehen, dass deine Hände leer sind. Und als zweites zu deinem Gott dazu zu stehen, dass du unwürdig bist. Aber dann dich an Jesus zu halten und ihm zu danken, dass er dich aufnimmt in sein Gefolge und du mit ihm einziehen kannst. Wir beten. Ich möchte dich einladen, dass du still in deinem Herzen mit Gott zu reden beginnst. Und diese drei Dinge vor ihm bewegst. Vielleicht ist jemand da, der merkt, ich bin noch gar nicht in diesem Gefolge. Ich folge Jesus ja nicht nach. Ich habe gesagt, dass jeder eingeladen ist, sich einzureihen, aber dass es etwas braucht. Es braucht die Bitte um Vergebung und es braucht die Bitte, dass Jesus einzieht in unser Herz als Herr. Und ich möchte dir helfen, ich werde dieses Gebet formulieren und wenn du willst, darfst du es mitbeten. Jesus Christus, König der Herrlichkeit. Ich merke, meine Hände sind leer. Und ich merke, ich bin unwürdig, dem heiligen und allmächtigen Gott zu begegnen. Jesus, komm mir zu Hilfe. Wasch mich rein und vergib mir meine Sünden. Und sieh ein in mein Herz, in mein Leben als König. Ich will dir nachfolgen. Mein Leben soll eine neue Richtung einnehmen. Ich will dir zur Ehre leben und dir gehorchen. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Dass wir nicht vor verschlossenen Türen stehen, sondern einziehen dürfen. Und so wollen wir dich jetzt einen Moment lang anbeten und uns beugen vor dir. Wir werden hineingenommen in ein Lied, wo du einfach zuhören darfst. Oder wo du auch mitsingen darfst, um Jesus anzubeten.